Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute spreche ich mit einer Frau, die nicht nur Hunde versteht, sondern auch den Menschen dahinter. Dr. Janie Mai ist Tierärztin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und arbeitet als bedürfnisorientierte Trainerin. Ihr Herz schlägt für sensible Hunde. Die zu schnell als hibbelig, grenzenlos oder dominant abgestempelt werden, obwohl sie in Wahrheit einfach nur überfordert sind. Eigentlich wollte ich mit ihr über ihr Buch Stur oder überfordert sprechen. So viel vorweg. Dazu sind wir gar nicht erst gekommen. Dafür sprechen wir über Verantwortung, Kommunikation und Grenzen. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hallo meine Liebe.
Hallo Jan.
Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich total.
Schön, dass ich da sein darf. Ich glaube, ich freue mich auch. Ich bin noch eher ein bisschen aufgeregt. Ich sag's ganz offen.
Cool. Ich habe mal einen Satz gehört, den könnte man jetzt ein bisschen abwandeln und hier darauf adaptieren. Der Satz war, entscheidend ist nicht das, was Menschen von mir denken, wenn ich reinkomme in den Raum, sondern wenn ich diesen Raum verlasse. Und jetzt hoffe ich, dass du jetzt am Anfang denkst, dass du dich freust. Und wenn wir nachher fertig sind, dann freust du dich wirklich. Und dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht.
Ich bin mir ziemlich sicher. Und wenn ich mal irgendwas mache, ohne dass ich aufgeregt bin, weiß ich, dass irgendwas falsch läuft.
Warum bist du aufgeregt bei diesem Ding?
Weil es ja, ne, wir sind ja in der Hundebubble unterwegs. Mhm. Ich glaube tatsächlich schon immer ein extrem emotionales Thema. Ne? Es ist ein privates Thema. Es ist ein Thema, wo man sich einfach nackig macht, sage ich mal. Ne? So emotional ist das echt eine Nummer. Und dementsprechend sind da eben auch Emotionen. Und zwar alle Gefühle, die es so auf der Palette gibt. Und die landen dann auch mal bei uns. Das heißt, ja, man muss sehr vorsichtig sein, wie man Dinge formuliert, wie man Dinge sagt. Da, ne, lernt man natürlich auch über die Jahre dann immer mehr dazu. Und ich möchte, ja, ist mein Perfektionismus, ich möchte immer mein Bestes geben. Und wenn ich was tue, dann tue ich das immer, um den Hunden, um den Tieren eine Stimme zu geben. Ne? Ich mache diese ganze Sache nicht für mich. Dann würde ich sie anders machen. Ich weiß, wie man auf Insta schnell Geld verdienen kann und so weiter. Mir geht's um Tierwohl, mir geht's um die Tiere und darum, quasi so Sprachvermittler zu sein, so dass Hund und Mensch ein besseres Team sind und sich beide wohlfühlen in diesem Zusammenleben. Weil das ist immer ganz ehrlich und egal wie abgedroschen dieses YOLO, ich finde es irgendwie so wichtig, sich das klar zu machen, wichtiger denn je. Ne, bei dem, was um uns rum gerade alles passiert und wie die Welt im Wandel steht. Wir haben eine extreme Verantwortung mit allem, was wir nach draußen transportieren. Und ich glaube, manche nehmen die Verantwortung vielleicht nicht so ganz ernst. Es stimmt, ne, dass man sagen muss, ey, das sind erwachsene Menschen, die müssen doch selber volle. Aber nichtsdestotrotz ist ja dieses, es heißt ja nicht ohne Grund Influencer. Wir beeinflussen Menschen. Und wenn man Dinge öfter sieht, öfter hört, dann macht das was mit unserem Gehirn, ne? Und das ist einfach so. Und sich da immer wieder der Verantwortung bewusst zu sein, finde ich extrem wichtig. Ich bin da dann manchmal zu krass. Ich muss mich dann selber ein bisschen zügeln und sagen, hey, 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 ne? Auch für dich gilt YOLO und komm mal runter. Aber ja, das ist so mein Anspruch, ne? Dass ich da jetzt irgendwie Dinge rausbringe, die weiterhelfen und probiere das dann aber auch so, dass ich ja niemand auf den Schlips getreten fühlt, sage ich jetzt mal. Und es ist schwierig, auch da meinem eigenen Perfektionismus mit dem klarzukommen.
Jetzt hast du das Problem am Anfang deiner Antwort beschrieben, von dem man fast meinen könnte, ich hätte es erfunden. Nämlich mit dem, dass man sehr extrem aufpassen muss, wie man Dinge formuliert und wie man Dinge sagt. Und gerade wenn man Woche für Woche einen Podcast macht und man dann schon einen gewissen Redeanteil hat, so ging es mir zumindest oder geht es mir auch heute immer noch, denke ich sehr darüber nach, wie ich Dinge formuliere und habe mir aber selber als Challenge gesetzt, dass ich das ein bisschen loswerden möchte. Weil ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo es darum geht, dass wir uns ehrlich machen müssen. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo wir heute sind, weil wir alle so sehr aufpassen, wie wir Dinge sagen. Und dadurch wird es so ein Mischmasch. Und wir haben es eben in dem Vorgespräch gehabt und das fand ich schon so bezeichnend. Ich sag rein positiv und du sagst sofort, ey, rein positiv gibt es nicht. Und dann wird da immer drauf rumgeritten und dann wird das immer wieder. Und genau das ist es doch. Und dann reden wir scheinbar über das Gleiche, meinen aber komplett unterschiedliche Dinge, aber keiner traut sich, das so richtig jetzt zu formulieren. Also sind wir doch irgendwie wieder in der Mitte und weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also deshalb finde ich so wichtig, das sage ich zum Beispiel in meinem Podcast auch immer, wenn ich Begrifflichkeiten nehme, dann sage ich immer so und so, ne, das ist das und das. Und ich gucke ja dann auch auf Social Media, wie wird die Begrifflichkeit genutzt, ne? Und dann kann man ja schon sagen, hey, am häufigsten sieht man das so und so. Mhm. Ne? Und nachfragen. Ich finde es so wichtig, nachzufragen. Und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das ist in der Hundebubble verloren gegangen. Da werden so Scheindebatten geführt, dann werden Strohmänner geworfen und dann kriegt man am Ende noch gesagt, du bist ja überhaupt nicht in der Lage, Diskussionen zu führen. Du willst ja gar keinen Austausch. Und ich denke mir dann immer, ein Austausch ist doch nicht mit Ausrufezeichen und schon gar nicht mit, mit Personenkritik unter der Gürtellinie. Also es ist ja kein Austausch. Ne, da ziehe ich meine Grenzen, weil ich sage dann immer, ich bin 45, ich habe ein Kind. Ich mache da nicht mehr mit. Ich bin einfach, keine Ahnung. Ich bin im letzten Jahrhundert geboren, Leute. Ich mache da einfach nicht mehr mit bei sowas.
Aber das ist ja spannend, dass du sagst, das ist verloren gegangen. Also gab es mal Austausch?
Ich bin jetzt ja schon über 20 Jahre in der Hundebubble, bin immer noch da, heißt ja was. Und ich würde schon sagen, dass Social Media, dieses Schnelle, ne? Unser Gehirn ist dafür gar nicht gemacht, dass das so zugeballert wird. Ich kann das auch gar nicht anders formulieren. Man wird ja so zugedröhnt, dass man eigentlich 2 Tage danach ein Reset bräuchte fürs Gehirn, um das alles verdauen zu können, was da auf einen einprasselt. Und darüber, über dieses Schnelllebige und über, ich habe aber das und habe das gehört und ich kann Meinung von Fakten nicht mehr unterscheiden, passiert da einfach ganz, ganz viel, wo ich sage, Eigenverantwortung geht weg und auch miteinander reden können, weil immer dabei ist, wie oft und wie viel wurde dann mein Kommentar, mein kritischer geliked oder der wird dann in die Bubble gespült und dann werde ich dafür gefeiert und so. Ne, ich habe auch schon viele Podcasts abgesagt oder auch Insta-Lives, wo dann, nee, das machen wir auf meinem Profil. Wo ich dann sage, wo ist dann dein Problem, dass wir es auf meinem machen? Weil du da nicht dein Background hast, weil du da nicht deine Community im Rücken hast? Das ist doch kein Austausch, ja? Das ist sich betteln wollen und dann als Sieger hervorgehen und ich habe es geschafft, ich habe die niedergemacht. Das ist doch nichts, was irgendjemandem was bringt. Weil, und das sage ich auch andauernd, tatsächlich kommt das auch immer öfter von mir, dass ich kommentiere, ey, das ist so polemisch, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass das wirklicher Austausch ist, dass du von mir etwas hören möchtest, sondern du möchtest Recht haben. Und in dem Moment, wo ich in ein Gespräch gehe, wo ich Recht haben will, ist es kein Austausch und kein Gespräch. Und das ist eigentlich eine ganz einfache, für sich eine eigene Kontrolle. Warum will ich das gerade und warum tue ich das? Und solange man irgendwie so ein bisschen spürt, eigentlich will ich Recht haben, eigentlich finde ich es schon geil, wenn ich da Likes kriege, lass es, weil du schadest der Hundebubble.
Das finde ich mega spannend, was du sagst. Wo ist die Grenze zwischen, ich möchte Recht haben, weil ich glaube, dass ich die besseren Argumente habe und in dem Austausch argumentativ dann mein Gegenüber dazu bringe, dass er mir und meiner Meinung also Recht gibt und auf der anderen Seite ne, dieses Recht haben, was du gerade beschrieben hast?
Also, wenn ich mir Studien durchlese und wie gesagt, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Bubble, ich habe Tiermedizin studiert, ich habe danach noch die 3 Jahre Verhaltenstherapie drangehangen. Ich weiß, worüber ich rede. Mir muss niemand Recht geben. Und ich habe auch nichts davon, wenn jemand sagt, ey, du hast Recht, weil ich ja mit mir und meinem Hund und mit meiner Kundschaft zurechtkommen muss. Ich muss doch abends in den Spiegel gucken können. Und ich muss mit mir und meinem Leben und meinem Tun zufrieden sein können. Um mehr geht's mir eigentlich nicht. Und ob dann da jemand anders mit umgeht, na klar, ich kann das dann aufzeigen und Sachkritik aufzeigen, dass ich halt sage, ne, wenn man das und das macht mit dem Hund, dann passiert ja das und das sehr wahrscheinlich. Oder schau dir mal die Körpersprache an, man sieht die und die und die Zeichen, die könnte man in dem Kontext so und so analysieren und dann vielleicht auch interpretieren. Ob das die Person annimmt oder nicht, ist ja nicht meins. Ich kann dann vielleicht sagen, Mensch, der Hund tut mir leid. Aber ich muss mit der Person nicht, weil die findet in meinem echten Leben nicht statt. Also ja, ich auch meine Freundin zum Beispiel sieht viele Dinge ganz anders. Ich lebe vegan, sie absolut nicht. Da ja, gehört jeden Tag einfach Wurst und Fleisch dazu. Wir sind trotzdem voll gute Freundin. Mhm. Ich kann einfach sagen, ich mache das anders, weil ich habe einen anderen Wertekompass. Aber ich muss sie nicht bekehren. Und sie fühlt sich durch meine Anwesenheit von, nee, das und das esse ich nicht schlecht. Also ne, sie fühlt, und das ist tatsächlich was, wo ich es immer so ein bisschen vergleiche, dieses positive Training mit vegan sein. Meine Anwesenheit und mein Hund, der funktioniert und abliefert, ist der lebende Beweis, dass es geht. Und deshalb triggert es, obwohl ich nichts gemacht habe, außer da zu sein. Und deshalb wird ja auch so oft, wo man sich denkt, ich habe nur gerade im Restaurant gefragt, ist das vegan oder nicht? Mhm. Ich habe nicht gesagt, du musst vegan leben. Und ich habe nicht gesagt, ey, du Arsch, ja, du machst es nicht. Sondern ich mache einfach meins. Aber die bloße Anwesenheit macht etwas mit dem Gegenüber, was aber gar nicht bei mir liegt. Und das ist was, wo ich immer sage, wir merken, wie wenig Leute mit Ablehnung, mit Anderssein zurechtkommen und tatsächlich auch mit dem eigenen Gefühl von, oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und ich spüre da so eine Dissonanz in mir, aber ich kann mit der nicht umgehen emotional. Ich habe nie gelernt, wie ich mit Emotionen und Gefühlen umgehen soll. Ich glaube, dass in der Hundebubble ganz viel eigentlich menschliche Erziehung, menschliches Verhalten und Psyche ist und gar nicht unbedingt am Hund per se liegt.
Das finde ich wieder richtig spannend, was du sagst. Heißt, wir bräuchten in der Hundebubble lediglich, in Anführungsstrichen, alle die Kompetenz, dass wir, obwohl wir ein anderes Werte- und Normsystem leben, den anderen trotzdem in seinem Werte- und Normsystem, und jetzt klammern wir sowas wie tierschutzrelevante Sachen und so, die klammern wir mal aus, weil dann ist irgendwo ja eine Grenze, aber alles, was sich da drin bewegt, müssten wir eigentlich bei dem anderen dann nur stehen lassen und nebeneinander leben können und dann wäre alles gut?
Also ich unterscheide schon ganz arg Person und Sachkritik. Ne? Mhm. Ich finde, Sachkritik muss man abkönnen. Aber, und das ist auch wieder was, ne, wenn ich auf meinem Profil, es ist mein Profil, sage, ich finde Sachen gut und schlecht aus den und den Gründen, dann kann man das so stehen lassen, weil ich habe ja gesagt, ich und nicht du musst oder sonst. Alle müssen das gut oder schlecht finden. Ja? Und kann ich das stehen lassen, ja oder nein? Naja, es kommt immer drauf an, werde ich danach gefragt. Ne? Wenn ich gezielt gefragt werde und angesprochen werde, ey, aber ich mache das so und so aus den und den Gründen, dann sage ich, warum ich das nicht mache, aus den und den Gründen und warum ich es auch niemals so machen würde, aus den und den Gründen. Und ich habe vorhin tatsächlich einen Austausch gehabt, der passt dazu total gut. Wenn jemand anfängt, ich bleibe jetzt mal wieder hier beim Thema vegan, vegetarisch, weil das so passend ist, um nicht über Hunde zu reden, macht es vielleicht ein bisschen leichter, um das aufzunehmen. Wenn man jetzt anfängt, vegetarisch zu leben und sich denkt, boah, ne, ich habe jetzt hier voll was gerissen und ich lebe jetzt vegetarisch, finde ich das spitze. Ne? Ich bin immer eine zu, auch im Training, jeder kann zu mir kommen und ich sage immer, hey, jeder Schritt, den du machst, der ist so krass, klopft dir auf die Schulter, sei stolz auf dich. Ne? Und dann ist es dennoch so, dass ich sagen kann in tieferen Gesprächen, aber guck mal, für die Milchindustrie werden trotzdem Leben produziert. Es ist sauvoll Tierleid plus der ganze Klima und der ganze Bums, der da noch hinten dran hängt. Das heißt, vegetarisch leben ist toll, aber wenn du mal vegan gelebt hast und alles siehst, ja, dir quasi diese Brille aufgesetzt hast und das alles siehst, kannst du es nicht mehr nicht sehen. Und genauso ist es im Hundetraining. Wenn ich diese Körpersprache sehe und die ganzen Mechanismen verstanden habe und sehe und erkenne, warum der Hund sich gerade fühlt, warum, ja, und Körpersprache zeigt, dann kann ich es nicht mehr nicht sehen. Ich kann den Schritt nicht mehr zurückgehen. Und das ist halt was, wo ich sage, du bist noch nicht so weit. Das ist total okay. Nimm dir deine Zeit, mach das in Baby-Steps, weil nur dann ist es nachhaltig übrigens. Ne? Mach das in Baby-Steps und du kommst irgendwann vielleicht wirklich zu dem Punkt bei mir. Und das habe ich immer wieder, dass Leute sagen, boah, ich bin dir vor anderthalb Jahren schon mal gefolgt, ich konnte es nicht ertragen, das war so krass, das hat so getriggert, weil du die Dinge ungeschönt einfach ansprichst und es tut so weh, ich bin dir sofort entfolgt. Und jetzt bin ich aber da, ich habe mir das in Häppchen angehört, ich habe zwischendurch deinen Podcast gehört, ich habe mal das gemacht, jetzt bin ich wieder da und jetzt bin ich voll da und verstehe alles, was du sagst. Ne, das ist so diese Baby-Steps. Und ich bin auf dem Standpunkt, wo ich sage, ich kann es nicht mehr nicht sehen. Ich kann den Schritt nicht zurückgehen. Das darf auch bitte keiner von mir verlangen. Weshalb ich immer wieder sage, Leute, du kannst mir noch so viel erzählen. Ich merke gerade in der Diskussion, du willst mich bekehren. Das wird nicht passieren. Ich esse seit ich 12 bin kein Fleisch mehr. Ich bin 45. Du wirst es nicht sehen, dass ich Fleisch esse, nur weil du das willst oder mir erklärst, wie wichtig das ist. Und genauso wird es niemals passieren, dass ich mit meinem Hund so umgehe, wie man es in zig Reels sieht, weil ich nicht auf dem Standpunkt mehr bin. Ich bin ganz viel weiter. Und da denke ich halt immer, das muss man akzeptieren. Ich bekehre auch niemanden. Ich stelle Wissen zur Verfügung. Aber in dem Moment, wo dann jemand sagt, das ist doch kacke, was du da erzählst, denk doch mal nach, lies dich mal ein, ist doch Scheißdreck, ist doch Müll, denke ich mir immer, nee, nicht mit mir. Mach's mit dir aus. Ich gebe dir gerne Infos, wo du nachlesen kannst. Mach das ganz mit dir. Ich will gar nicht in deinem psychologischen Prozess involviert sein, weil das ist nicht meins.
Wenn du jetzt sagst, du bist ganz viel weiter, wir bleiben bei diesem veganen Ding. Ich lebe auch so vegan es möglich ist. Mhm. Und das habe ja dadurch gemeint, auch ja. Für mich selber das Gefühl, dass ich mehr sehe oder mehr verstanden habe als jemand, der das nicht macht. Mhm. Das impliziert ja aber sofort, dass ich das werte und sage, dass ich in meinem ganzen Tun in Anführungsstrichen auf der guten Seite stehe, schon viel weiter am Ende von diesem Weg oder wie auch immer wir das benennen wollen und jemand anderes noch nicht da ist. Setze ich denjenigen nicht sofort in dem Moment, wo ich das so ausspreche, herab in dem, was er, also weißt du, was ich meine? Baue ich nicht sofort wieder?
Das ist das, was ich meine mit der Ablehnung.
Ja.
Das mache ja nicht ich, das sende ich aus, aber ich sende das nicht aus, weil ich das denke und das kann ich wirklich schwören, ich denke das nicht. Ja. Wie du sagst, ne, es gibt Grenzen. Ich kann für mich definitiv sagen, boah, der arme Hund, ich würde so nie mit dem Hund umgehen. Ne, aber ich sag nicht, diese grässliche Person, das ist ja die allerletzte oder sonst irgendwas. Das meine ich mit Personen- und Sachkritik. Ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn ich im Restaurant bin oder bei Freunden, zu sagen, bah, kannst du Fleisch essen, wie widerlich, ne? Niemals. Und das meine ich mit meiner bloßen Anwesenheit. Die macht etwas, aber dafür kann ich nichts. Die sende ich nicht aus. Also ich werte das tatsächlich nicht. Ich werte nicht, du bist besser, du bist schlechter. Das war früher, als ich ganz, ganz früher, weiß ich nicht, wann habe ich mit meinem Facebook-Profil angefangen, 2009 oder ich weiß es nicht mehr. Da war das noch so, ne? Da ist man auch so in Diskussionen eingestiegen und hat da so mitgemacht. Das habe ich weit hinter mir gelassen, weil es immer Gründe dafür gibt. Es gibt Gründe, warum man emotional das nicht packt, diese Dissonanz in sich irgendwie anzugehen, mit den Emotionen klarzukommen. Und da kann man niemanden zu drängen. Du kannst ja niemanden dazu drängen, ey, du musst jetzt in der Therapie dich durch die Scheiße wühlen. Das geht ja nicht. Das muss immer von einem selbst kommen und in Baby-Steps passieren, so wie man es halt bewältigen kann. Und die Ressourcen sind ja total individuell. Und das sage ich auch jedem Hund-Mensch-Team, was bei mir aufschlägt. die Lebensrealität, die Ressourcen, es ist so, so individuell. Ich kann gar nicht von allen das Gleiche verlangen. Und nur weil ich das hier in der Einöde mit Kenny so mache, wie ich es mache, heißt es noch lange nicht, dass das jeder so tun muss, weil das gar nicht machbar ist. Weil auch ganz viele einen normalen Job haben, somit ich gehe ins Büro und so weiter. Ne? Ja. Und das ist mir alles bewusst. Aber ich kann auf der anderen Seite auch nichts dafür, was da bei den anderen ankommt. Das ist das, wo ich sage, bitte lass das bei dir. Und das meine ich mit, ich bin so lange in Therapie. Ich hatte auch im Zuge meiner Verhaltenstherapieausbildung, da hatten wir auch Blöcke in Humanpsychologie, weil mit denen gehen wir um. Und es zeigt mir immer wieder, wo ich da Grenzen ziehen kann und sagen kann, du, ich spüre gerade voll, ne, das macht richtig krass was in dir, aber bitte, bitte lass das bei dir. Das bin nicht ich. Ich bin nicht deine Therapeutin, ich bin nicht dafür verantwortlich. Das löst gerade Gefühle in dir aus, aber du bist eine erwachsene Person. Gefühle benennen, dich spiegeln, das mache ich mit meinem Kind, aber nicht mit erwachsenen, fremden Personen.
Ja, bin ich auch wieder bei dir. Ich brauche mal einen Augenblick, weil ich das erst, ich will, versuche das zu verstehen, ja, was ja, du
alles
sagst.
Gut, alles
das heißt, es geht eigentlich darum, es so gut wie möglich in seinem eigenen Rahmen zu machen?
Immer bei allem. Immer bei allem. Bei allem.
Das heißt, wir dürfen uns nur an uns selber messen, weil in dem Moment, wo ich mich jetzt beginne, mit dir zu vergleichen, aber ich wohne schon anders, ich habe einen anderen Job, ist ja ein Vergleich so schon nicht mehr möglich.
Meines Erachtens ja. Also ganz ehrlich, ich finde ab dem Moment, ich bleibe jetzt beim Beispiel, wo man auch kleine Kinder hat, ist ja einfach diese Schnittmenge, da bleibt nicht mehr 100% für jeden. Ne? Das ist immer so das, wo ich so ganz platt sage, ey, als ich allein gewohnt habe mit einer Zimmerpflanze, habe ich doch andere Ressourcen als jetzt mit, ich versorge draußen Streuner, ich habe drinnen Streuner aufgepäppelt, ich habe Hund, Kind, Job, da habe ich eine Schnittmenge. Und natürlich ist mein Bedürfnis orientiert immer, dass ich sage, da soll jeder in der Schnittmenge stattfinden. Und wir müssen immer wieder jonglieren und gucken, wer hat's heute am nötigsten mit Bedürfnissen? Ja, was kann heute nicht aufgeschoben werden? Hat ja auch wieder was mit der Entwicklung zu tun. Aber ich kann halt in einem System, wo viele sind, nicht sagen, jeder kriegt 100%. Geht ja nicht. Gibt's nicht. Aber ich kann dennoch sagen, wie ist mein Wert? Und da gibt's ja Untersuchungen mittlerweile, dass ist eigentlich ein recht einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich bin mit meinem Neugeborenen allein zu Hause und ich habe das extreme Bedürfnis, mich zu duschen, dann kann ich sagen, ich kann authentisch mein Baby irgendwie schön nett im Bad drapieren, wie auch immer, dass es da kuschelig und nett ist. Und dann gehe ich unter die Dusche und dann weint das. Weil, ne, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Du bist nicht direkt bei mir. In dem Moment, wo ich dann aber mit dem Kind wirklich mit, ich bin bei dir, wohlwollend, ich spüre und transportiere das. Und das wissen wir bei Hunden auch. Die spüren, ob sie angelogen werden oder nicht, ob man authentisch ist oder nicht. Das heißt, da ist wirklich ein, ich bin auf deiner Seite. Ich fühle gerade deinen Unmut, deinen Schmerz und ich rede mit dem Baby. Dann hat es nicht die Auswirkungen wie, das Baby wird ignoriert mit, oh, du nervst mich, du bist so laut, kacke, ich will jetzt einfach hier was für mich machen, verdammt, lass mich in Ruhe. Und ich ignoriere das. Beide Babys weinen. Das eine wird aber, das Weinen kann gerade nicht abgestellt werden, weil die Situation ist, wie sie ist. Aber meine Werte und mein Wohlwollen ist auf deiner Seite und hier ist es gegen dich. Und das wird gefühlt und das ist tatsächlich sogar im Stresslevel im Hirn messbar.
Da muss ich ziemlich viel können als derjenige, der unter der Dusche steht.
Ja, das ist die Nummer mit dem Mental Load, gell?
Ja.
Aber ich glaube, schlussendlich ist es einfach wirklich ein Gefühl von, ich bin nicht gegen dich und das meine ich immer, wenn ich sage, ich bin im Team des Hundes. Natürlich ärgere ich mich manchmal über den Hund, natürlich bin ich genervt. Aber ich weiß, dass er das nicht gegen mich und absichtlich und berechnend und was manipulativ und was da unten alles unterstellt wird. Weil das ja sofort ein dagegen. Ey, ne, so nicht, ne, nicht du Rotzlöffel. Und das ist was ganz anderes und das transportiert man auf Gefühlsebene. Und das ist einfach so, das kennen wir doch von uns auch. Ne, wenn man mit Menschen kommuniziert, wo man genau weiß, die Person ist so unehrlich, das ist so gefaked gerade alles. Die Worte sind anders als das, was auf Gefühlsebene ankommt. Und das wissen wir bei unseren Hunden haargenau das Gleiche. Und das ist das Wichtige. Nicht, dass ich den auch mal anraunze und dass ich mal kackgemein bin und unfair und so. Aber ich bin dennoch im Team des Hundes. Mir ging es gerade nur nervlich irgendwie nicht so gut. Da wird es ja auch immer drüber lustig gemacht. Ja, aber du kackst doch auch deinen Hund an. Du hast doch sogar mal gesagt, du bist letztens laut geworden. Sag ich, ja, ich bin ein Mensch, Wunder. Ich bin kein Roboter. Jeder von uns hat Nerven. Und jeder, der behauptet, ich habe noch nie meinen Partner angebrüllt, der lügt doch einfach nur. Ja, oder weiß ich nicht, nimmt irgendwelche tollen Drogen. Ich habe keine Ahnung. Ich will dich jetzt nicht weiter zu was sagen, aber ne? Aber ich meine, diese grundsätzliche Haltung dem Hund gegenüber oder meinen Mitmenschen oder wem auch immer, und die ist spür- und messbar. Und deshalb kläre ich immer wieder dazu auf, nein, Hunde sind nicht gegen uns, nein, Hunde sind niemals manipulativ, so weit denken die gar nicht. Die tun Dinge für sich, aber nicht gegen dich. Und wenn man diesen Wertekompass verändert, verändert man schon den Umgang und verändert man schon das Wohlbefinden des Hundes.
Heißt, ich erkenne dann, das, was du, lieber Hund, gerade machst, machst du für dich, nicht gegen mich. Aber weil wir ja ne, bei dieser Schnittmenge sind, über die wir gerade oder von der du gerade berichtet hast, heute ist ein meiner Bedürfnisse größer als das, was ich bei dir gerade wahrnehme. Also geht es heute mehr um mich und weniger um dich. Cool. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt gegen dich bin. Ich bin immer noch dein Freund und wir sind immer noch eine Family oder wie auch immer wir das hier titulieren. Alles fein. Aber wir können dich heute nicht in deinem Bedürfnis bedienen, weil heute bin ich dran. Und morgen sieht die Welt anders aus und übermorgen sieht sie auch wieder anders aus. Das heißt, darum geht's.
Du vielleicht sogar eine Stunde später.
Voll, vielleicht eine Minute also später. Ja.
Genau, also voll. Und deshalb zeige ich das auch immer mal wieder auf meinem Profil, dass ich auch mal Spaziergänge oder Joggingrunden ohne Hund mache, dass ich auch mal hier in mein Büro gehe und ganz klar sage, nee, Kenny, du bleibst jetzt unten. Weil alleine, dass du atmest, dass du rumläufst, dass du vielleicht zum Trinknapf gehst, mich heute nervt. Ja. Weil ich einfach merke, ich bin überreizt, mich nervt die kleinste Fliege im Raum und ich mag gerade alleine sein. Und weil ich weiß, wie wichtig ist das zu spüren, damit ich den restlichen Tag wieder fair sein kann und da bin und präsent bin, nehme ich mir raus zu sagen, hey, wir haben das geübt, du kannst unten alleine bleiben, du fühlst dich trotzdem wohl, ich habe Signale, die ankündigen, ich gehe jetzt alleine hoch, dann hat er Erwartungssicherheit und dann bin ich hier allein. Mhm. Und dann, wenn ich runtergehe, geht's mir besser.
Unterm Strich mega fair, weil du nimmst den Hund nicht mit in eine Situation, in der du weißt, dass du eigentlich unfair wirst, weil du schon an deiner Kapazitätsgrenze angekommen bist. Also wird die Situation anders geregelt, der Hund kommt einfach nicht mit. Ganz weit runtergebrochen, ne? Aber dann.
Aber so ist es tatsächlich, ja. Meine ich auch genau das für Spaziergänge. Wo ich immer wieder sage, Leute, das ist so, ich weiß nicht, kann man das sagen? Ist es vielleicht sogar so ein bisschen typisch deutsch, rein in das Problem und nein, ich muss da dran ackern und das muss ja besser werden in dieser Situation. Wo ich dann sage, aber wer sagt das? Du hast nur das eine Leben. Ganz ehrlich, du hast, wenn es gut läuft, 12 Sommer mit dem Hund. Da will ich doch nicht irgendwem hinterherlaufen und dann sagen, ha, wir haben es geschafft. Endlich kann der in der Stadt immer wie ein Roboter neben mir laufen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, was für uns völlig niemals Outer Space, ja, ist 9, würde ich niemals machen mit meinem Border Collie Stressy, dass ich sage, mein Ziel ist, wir müssen jetzt durch die Stadt. Wir können durch die Stadt gehen, wir sind ein geiles Team, aber dann brauche ich Ressourcen. Und ich brauche in der Stadt eh Ressourcen, weil es mich total zieht, weil ich auch so hochsensibel bin und total gefordert bin. Also mache ich das mit ihm nicht. Und dann kriege ich vorgeworfen, ja, aber du gehst ja ein Problem aus dem Weg. Keine Ahnung, ob das ein Problem aus dem Weg ging. Ich habe das Problem, ich wohne in der Einöde. Wir gehen wenig in der Stadt, Gassi. Ich habe das nicht als Problem auf meinem Teller. Ich führe ein schönes Leben mit ihm, auch ohne, dass er durch die Innenstadt kraxelt.
Ja.
Also ich sortiere das halt einfach ganz anders.
Ich sage immer zu allen, die ins Training kommen, wir müssen uns erstmal anschauen, was du und dein Hund, was ihr unabdingbar zusammen können müsst, weil das euer Leben ist. Und dann gucken wir, wie wir da hinkommen. Aber es ist nicht dieses, genau wie du gerade sagst, dieses Pauschal, der muss erstmal alles können. Anders, ich würde sagen, unter Umständen muss der alles können, weil wir in Situationen kommen müssen oder kommen können, wo es dann irgendwie gehen muss. Dann kann uns das beiden auch mal nicht so gut dabei gehen. Aber wenn mein Leben nun mal auf einem Aussiedlerhof im Nichts stattfindet, dann muss mein Hund nicht zwangsläufig damit klarkommen, in der Einkaufsstraße mit mir in irgendwelche Geschäfte zu gehen.
Genau, wie du sagst, ne? Ich brauche im Bestfall Tools, Trainingstools, wo man sagt, ich komme durch jede Situation. Aber nur weil die Situation jetzt nicht perfekt läuft, gehe ich jetzt nicht jeden Tag dahin, um zu trainieren, damit es super toll. Weil da sage ich, Training hat Grenzen und bitte schau dir auch die Genetik deines Hundes an. Der kann nichts dafür, dass der ein hochspezialisierter, weiß ich nicht, ist, ja, Hochleistungscomputer vom Menschen so gezüchtet. Und ich mir dann aber denke, der muss jeden Tag irgendwie zum Shopping durch die Stadt, danach zum Matcha schlürfen und dann zum Sushi essen und zwischendurch noch am Kinderspielplatz warten. Also jetzt völlig hochgebrochen, aber ne? So. Und da finde, da sage ich dann auch teilweise ganz klar, nö, du hast nicht den Hund dafür. Das wäre unfair.
Bin ich bei dir? Jetzt haben wir im Umkehrschluss genau diese Familie, wo der Hund das als Alltag hat. Dann sagst du, ist es die Verantwortung schon vorher, im besten Fall einen Hundetypen auszusuchen, von dem wir zu einer höheren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass das für ihn angenehmer ist.
Aber sowas von. Hey, schau dir mal an, wie viele verschiedene Hunde es gibt. Und gerade in gut laufenden Tierschutzvereinen, also hier bei uns, kann man die Hunde so lange kennenlernen. Probegassis, Probewohnen, stundenweise Probewohnen, die erste Nacht Probewohnen und. Da wird so viel gemacht, damit der Übergang leicht fließend ist und man das Tier wirklich kennenlernt. Oder man nimmt ein Tier als Pflegehund auf und wenn man merkt, nee, das passt nicht, dann vermittle ich den. Es gibt so tolle Möglichkeiten, um eben nicht zu sagen, aber ich möchte das so und so. Und da ist es dann oft mein Gefühl, dass es um Aussehen und Mode ging oder um, ja, aber ich finde diese Rasse halt so toll. Das muss doch irgendwie gehen, ne? Und ja, Hunde sind so anpassungsfähig wie abartig, ne? Wenn wir uns anschauen, wo und wie Hunde leben, die sind krass anpassungsfähig. Aber da wären wir wieder bei der Verantwortung erwachsener Mensch, ne? Muss ich ein Modeaccessoire haben? Und ich habe auch in meinem Buch tatsächlich in der Einleitung geschrieben, so dieses, überleg dir mal selber, was erfüllt der Hund in deinem Leben? Also warum hast du den Wunsch oder warum hast du einen Hund in deinem Leben? Was erfüllt das? Und geht's dabei um dich? Um irgendwelche, weiß ich nicht, Aushängeschilder oder ne, Dinge, die man bedienen möchte, werden wir wieder bei Likes abstauben. Oder geht es dabei um Tieferes, um den Hund und ja, ne, dieses Zusammenleben, was einfach toll ist, weil es so tolle soziale Tiere sind, weil es einfach schön ist, sich auch um den Hund zu kümmern, die Erlebnisse, die man mit ihm hat und.
Wie setzt du einem Hund eine Grenze oder wie gibst du den Rahmen vor, in dem ihr euch beide gemeinsam bewegen könnt?
Das kommt ganz darauf an, also im Training, wie weit der Hund ist, ne? Und dann auch wieder hier, wie die Lebensumstände sind. Denn unsere Hunde sind ja enorm begrenzt. Das ist tatsächlich was ich bei diesem Thema Grenzen immer so fast schon faszinierend finde. Ja. Denn es ist eine Zwangs-WG. Wir bestimmen, wann, 100%. Was, wie viel der Hund frisst. Wir bestimmen, wohin der wann kackt. Nennen wir es doch mal beim Namen. Wir bestimmen, wie lange er Freunde treffen darf, wie oft, wen, wer ist überhaupt sein Freund, wer darf sein Freund sein. Wir bestimmen alles. Der Hund ist begrenzt noch und nöcher. Ja, alleine schon durch die Haustür, weil das menschliche Indoor-Leben ist für einen Hund richtig krass langweilig, außer ich kenne mich mit Enrichment aus und. Aber das ist Menschenwelt. Und sich dieser Machtposition klar zu sein, grenzt die Grenzen schon ein. Weil ich mir klar mache, wie begrenzt der Hund eh schon ist. Warum habe ich einen Hund? Wie bediene ich sein Wohlbefinden? Wie und wo finden seine Bedürfnisse im Leben statt? Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Jetzt sind wir mal
Ich fand das schon mega spannend.
Jetzt sind wir mal beim Thema, mein Hund kann noch keinen Rückruf. Deshalb habe ich gemeint, es kommt darauf an, was hat der schon gelernt? Dann bin ich dafür verantwortlich, dass ich den an die Schleppleine nehme. Ja. Also ich finde, ganz viele der Probleme zwischen Hundemenschen könnte durch eine Leine gelöst werden.
100%.
Weil ich in der Verantwortung bin. Und auch hier, ich, nicht der Hund. Nicht der funktioniert noch nicht. Da sage ich dann immer, wie sieht denn dein Training aus? Also na, du bist doch hier die Person. Und nicht der Mathelehrer ist spitze, obwohl keiner irgendwie auch nur 1+1 rechnen kann. Da sind doch nicht die Kinder dran schuld, sondern der Lehrer. Und bis der Hund in den und den und den Situationen, ne, da gehe ich in meinem Kurs ganz detailliert drauf ein, was sind eben auch plötzliche Umweltkontraste, wie sieht's mit Jagdreizen, ne, muss einfach abgeklappert werden. Und dann kann man halt sagen, du, ich kann mich herantasten, mein Hund kann im Wald noch nicht freilaufen, aber am gut übersichtlichen Feld oder auf, weiß ich nicht, auf der Hundemeile, whatever, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Und dann kann man das so Stück für Stück eingrenzen. Man kann den Hund aber einschätzen, weil er nicht gedeckelt ist, weil ich weiß, wo stehe ich in meinem Training. Kann der schon 1+1 oder kann der schon wer weiß was? Und wenn ich jetzt einen Welpen habe bei mir zu Hause, der kann noch nichts, von dem darf ich auch noch nichts verlangen, dann bastel ich hier eine Jahrumgebung. Dann ist der durch ein Türgitter eingegrenzt. Ich habe ein Zimmer, das ist dann meist mein Büro gewesen, wo ich halt sage, da ist nicht so wie jetzt hier, oh Gott, wenn ich hier jetzt einen Welpe drin hätte, hätte ich ein Problem. Mhm. Schon alleine mit den Kabeln und allem drum und dran. Also ich begebe mich auf Welpenebene und gucke, ne, wo kommt der dran, was ist gefährlich, wo stehe ich nicht auf und sage, oh, das nicht, ah nee, das auch nicht. Ne, sondern wo kann der einfach Umwelterkundung betreiben, ohne dass er da und, oh, was habe ich gemacht, oh, was jetzt wieder? Türgitter aufräumen, ja, Umgebung schaffen. Wenn der dann schon mehr kann, dann fange ich eben an, dass ich Alternativen aufbaue. Kissen, Target. Ich liebe es, wenn ich meinen Hund auf einen Fingerzeig oder ein Wort auf ein Target schicken kann und der genau weiß, zack, bumm, ich renne zum Target und stehe da festgenagelt. Kann ich so schnell und so, so einfach aufbauen, gerade indoor, ortsverknüpft. Da habe ich so ziemlich die gleiche Erregungslage und Ablenkung. Kissen, ein blankes, dröges Sitzen, die Mach-Sitzdose, die Schepperdose, ne, wo der Hund lernt, klapper, klapper, ich setz mich hin. Die Mach-Sitzdose ist das Erste, was ich mit Welpenleuten aufbaue, weil ich weiß, man ist so in diesem, das darf der nicht, was soll ich machen? Dann sage ich immer, hab diese Dose in überall griffbereit, überall rumstehen und dann schepperst du und dann setzt er sich vor dich und dann hat er sein Verhalten schon aufgehört. Ein sicherer Rückruf ist die Grenze schlechthin draußen. Ich sehe, der fängt so an zu schnuppern. Ich bin mir sicher, da liegt Katzenkacke. Rufe ich den. So viele Sachen. Ich bringe den Hunden Stups bei. Wenn die Nase oben ist, dann kann ich nichts vom Boden aufnehmen. Ich bringe den Hunden weiter bei. Ein Signal, was heißt, lauf daran vorbei. Und ich übe auch mit Hunden Nein im Sinne von Nein ist gleich Sitz, weil ich weiß, dass aus jedem Menschen Nein rauskommt. Ja, ich erziehe dann schneller den Hund als den Menschen. Und dann kann ich dem Hund beibringen, Nein ist Sitz oder Nein ist Kissen, Indoor. Dann habe ich damit eine Grenze gezogen. Ich arbeite extrem viel über Barriereklickern, wo ja auch immer jeder sagt, oh, das können doch Hunde nicht. Kenny ist 9. Kenny läuft über die frisch gemähten Wiesen. Jetzt. Weil er weiß, er darf, weil das unsere Nachbarn sind, auf die frisch gemähten Wiesen. Mhm. Sobald die Wiesen lang sind oder sobald die Wiesen frisch geodelt sind, geht er da nicht drauf. Ja. Er bleibt dabei am Rand stehen, weil ich Ewigkeiten Barriereklickern gemacht habe. Das dort warten lohnt sich. Und wenn ich sehe, es fällt ihm schwer, helfe ich ihm und rufe ihn frühzeitig ab. Es gibt immer Möglichkeiten. Und natürlich gibt es auch eine soziale Grenze. Aber die spürt man ganz automatisch. Ne? Wo ich immer sage, das ist doch aber nicht mit der Axt, das ist doch dieses Partnerschaftliche. Wenn ich vertieft am Laptop sitze und gerade diesen Gedanken noch schnell fassen möchte und mein Partner kommt rein und sagt was zu mir und ich gucke ihn nur an, dann weiß der, ich frage dich später. So. Mhm. Aber dann habe ich den nicht angebrüllt oder habe was nach ihm geworfen oder habe ihn eingeschüchtert oder sonst was, sondern kann mich lesen. Und das ist was, was auch automatisch beim Hund passiert im Alltag. Ne? Weil die uns kennenlernen. Mhm. Aber eine Grenze nur als Grenze zu bezeichnen, wenn ich mit der Axt dastehe, wenn ich jemanden ängstige, da wären wir wieder bei der Erziehung, bei schwarzer Pädagogik, bei wir haben nie gelernt, was Grenzen sind. Wir verwechseln im Hundetraining Grenzen mit Gehorsam. Eine Grenze muss ich schützen. Nur weil ich die Grenze formuliere, heißt das nicht, dass mein Gegenüber sagt, ja, okay.
Ist für mich fein, nehme ich an.
Mhm. Nein, die Grenze muss ich wahren und schützen, indem ich dann, keine Ahnung, die Haustür abschließe oder sag, ich mache die Tür zu oder ich mache das Türgitter zu oder ich nehme den Hund an die Leine oder, keine Ahnung, mir fallen 1000 Sachen ein, die man da machen kann, vor Anschreien, Anbrüllen und Hemmen. Ich habe vor 2 Wochen eine Situation auf Insta gehabt, die passt da gerade perfekt zu. Und ich, in dem Fall ist so ein kleines bisschen Schadenfreude dabei, ich muss es sagen. Die Leute, die immer wieder über dieses "Wir ziehen nie Grenzen, eure Hunde sind ungehorsam, die haben noch nie Grenzen gefühlt", kommen mit Grenzen nicht klar. Ich habe seit längerem bei mir auf dem Profil eingestellt, dass nur Follower kommentieren können. Es ist mein Wohnzimmer, ich mache das für meine Community und ganz ehrlich, fast jeder größere Influencer auf Insta hat das eingestellt. Man muss sich ja nicht mit alles und jedem, und zur Not kannst du mir eine PN schicken. Die sind geöffnet, jeder kann mir eine Nachricht schicken.
Nee, du kannst auch einfach auf Folgen klicken und kannst kommentieren. Ist jetzt nicht so eine große Hürde.
Oder so.
Ja.
Und dann wurde sich in der Story darüber aufgeregt, die habe ich dann als Screenshot geschickt gekriegt, dass man mit mir ja nicht mal in Austausch gehen kann, weil ich ja nicht einmal Kommentare zulasse, wo ich nur dachte, kommt da jemand mit meiner Grenze nicht klar? Ich habe dabei nicht rumgebrüllt, ich habe nichts, ich habe einfach nur auf den Button geklickt, dass man nur kommentieren kann, wenn man Follower ist. Das ist eine Grenze. Mhm. Und ich bin eine erwachsene Person. Wieso kommst du mit der Grenze nicht klar? Macht das emotional was mit dir? Dann wären wir wieder bei, komm damit klar, nicht auf meinem Teller, das ist dein Teller, du bist eine erwachsene Person. Eigentlich könnte es recht einfach sein. Ne? Und das ist so, das Thema Grenzen ist, glaube ich, nie fertig diskutiert. Deshalb habe ich letztens auch gesagt, und täglich grüßt das Grenzentier, weil darüber man jeden Tag diskutiert. Und das Thema Grenzen, glaube ich, sehr, sehr falsch verstanden wird. Eine Grenze ist immer nur dann, wenn der Hund das Verständnis dafür hat. Wir wissen, dass sogar Kleinkinder Nein nicht verstehen. Dann gibt es Studien zu. Wir wissen, dass erwachsene Menschen Nein erst im zweiten Anlauf verstehen, weshalb Schilder umformuliert wurden, weil man dieses Wissen mittlerweile hat. Da steht dann nicht anfassen, sondern irgendwas anderes wie, ist es feucht oder Finger weg oder sonst irgendwas. Warum sollte ein Hund das Nein verstehen können? Und da reden wir ja von der kognitiven Ebene. Wenn ein Hund ein Hundegehirn mit Hundegedanken ist und Hundeverhalten und niemals nachvollziehen können wird, warum Menschen das und das so möchten. Und das ist ja das Wichtige, ne? Das ist ja die Definition einer Grenze. Ich kann eine Grenze nur verstehen, wenn ich, also annehmen, kognitiv verstehen, wenn ich sie verstehe und nachvollziehen kann. Und da haben wir doch schon die erste Hürde beim Hund, glaube ich. Wird er das jemals verstehen, dass wir nicht wollen, dass er am Sofa frisst? Er versteht es, weil unsere Emotionen entsprechend sind. Aber er wird es nie kognitiv als sinnhaft empfinden. Niemals.
Du sagst, ich muss da wirklich lange drüber nachdenken. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ihr zuhört, diese Pausen. Vielleicht müsst ihr auch nachdenken. Dann ist es gut, dass es eine Pause gibt. Wenn ihr nicht drüber nachdenken müsst, dann weiß ich nicht. Müsst ihr mal 10 drücken.
Auch immer so viel.
Nein,
und dann so viele Schachtelsätze.
Das ist super. Ich möchte das wirklich verstehen, was du sagst. Ich verstehe, dass du sagst, dass wenn der Hund das Sofa ankaut, und ich würde lediglich Nein sagen und dafür, also wir sind uns einig darüber, dass ich sehr schnell dafür sorgen könnte, dass der Hund dieses Sofa nicht mehr ankaut.
Ich könnte sogar dafür sorgen, dass es erst gar nicht passiert, weil ich es ja schon im Ansatz erkenne.
Genau, gehen wir so weit. Du würdest aber dann, oder du sagst dann, versteht der nicht, warum der das nicht ankauen darf, weil wir ihm ja logischerweise nicht erklären können, du, pass mal auf, das Sofa war teuer, ich mag das Sofa, ich finde das auch schön, wenn ich in die Wohnung reinkomme und alles schick aussieht, und wenn wir Gäste bekommen, dann sollten die auch nicht unbedingt merken, dass, so, sehr vermenschlicht alles, das können wir nicht machen. Das heißt, wie sagst du dem Hund diese Sachen in einer Sprache, die er versteht? Weil selbst wenn wir jetzt nicht sagen, du darfst das nicht ankauen, hör auf damit, sondern wir sehen, dass der das ankauen will und wir schicken den zum Beispiel auf sein Target, dann hat er ja immer noch nicht, oder ich habe es noch nicht verstanden, wie er dann die Sinnhaftigkeit meiner Grenze an der Stelle verstanden hat. Oder habe ich gar keine Grenze gesetzt, sondern ich habe einfach umgelenkt und habe ihn auf das Target geschickt und er würde im Zweifelsfall eine Minute später dasselbe wieder probieren und ich müsste ihn dann zum Beispiel ins Sitz schicken.
Ich oute mich jetzt mal. Ich liebe Hundetraining, aber ich bin faul.
Oh. Okay.
Ich mache es mir und den Menschen leicht. Ich weiß um die Hirnentwicklung von Hunden. Ich weiß, wann die Dinge ankauen und wann nicht mehr. Und warum sie Dinge ankauen und wann sie das nicht mehr tun. Das heißt, ich arbeite mit Gittern. Das heißt, wenn ich Zimmerpflanzen habe, dann mache ich das, Und hier ist das Spannende, in dem Moment, wo Kitten da sind, Katzenwelpen, wird das automatisch gemacht, weil keiner auf die Idee kommt, eine Katze so zu trainieren wie einen Hund. Die werden auch aversiv mit Wasserspritze, mag ich jetzt gar nicht sagen, ja, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Da ist aber jedem klarer, dass ich erstmal die Zimmerpflanzen aus dem Zimmer räume oder dass ich nicht den Hund in ein Welpengitter, sondern alle Pflanzen in ein Welpengitter stelle.
Ja.
Ich habe das im Garten auch immer gemacht, die Beete mit so einem kleinen Zaun umgittert. Ich bin faul, ich gebe das voll offen zu und ich weiß, wann der Hirn entwicklungsmäßig so ist und den Garten mit Beschäftigungen in seinem Kopf gefüllt hat, wo das Beet keine Rolle spielt. Und es war immer so, mit 18 Monaten später, spätestens haben wir den Zaun eingerollt und ich hatte nie eine Diskussion um irgendwelche Blumen ausbuddeln oder Blumen anfressen. Auch bei mir in der Bude nicht. Keiner meiner Hunde hat es jemals ever gemacht und ich habe 3 Welpen hier in der Bude großgezogen und hatte immer eine Hundegruppe. Weil ich einfach die Pflanzen weggestellt habe oder ein Gitter drumherum gemacht habe. Und ich kenne die Körpersprache. Ich sehe, der Hund sucht sich gerade was und möchte etwas ankauen. Ja, dann liegt genug Zeug rum, eine Beschäftigungskiste, die immer angefüllt ist mit einer gefüllten Schleckmatte, Kausnacks, Futtersuchboxen. Ich arbeite mit faulem Enrichment. Und wenn einem das in Fleisch und Blut übergeht, hat man diese Diskussionen gar nicht. Und was ein Welpe nie gelernt hat, macht ein erwachsener Hund nicht, weil ein erwachsener Hund nicht auf Schuhen rumkaut. Das macht ein erwachsener Hund nicht, der kennengelernt hat, das sind meine Spielzeuge, damit kann ich das Bedürfnis füllen, damit kann ich mich so und so beschäftigen. Das meine ich mit Ja-Umgebung. Und dann habe ich gar nicht diese Not, das machen zu müssen. Ich habe darauf keinen Bock. Mein Alltag ist richtig angefüllt. Und wenn ich hier arbeite, will ich nicht 18 Mal aufstehen und rumdiskutieren, was der Hund gar nicht versteht. Und das meine ich. Das ist ein unfaires, den Hund in ein Messer laufen zu lassen. Und es ist keine Grenze setzen, wenn ich 15 Mal sage Nein am Sofa, weil was setzt da die Grenze am Ende? Meine Emotion. Der Hund ist nur emotional gehemmt. Ich sage das Nein so oft und irgendwann so emotional, dass der Hund eingeschüchtert ist. Und das verhindert Verhalten. Das ist aber nicht Grenzen setzen. Das ist das, wo ich immer wieder sage, Leute, jemanden einschüchtern ist nicht Grenzen setzen.
Du sagst, es verhindert Verhalten. Und jetzt mache ich aus dem Satz, es verhindert das Verhalten, was ich im Zusammenleben nicht haben möchte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich verhindere nicht pauschal Verhalten, sondern
du verhinderst dieses eine Verhalten.
Genau.
Ja.
Und jetzt ist für mich die spannende Frage, würde daraus in anderen Situationen sich Verhalten nicht so entwickeln, wie es sich entwickeln würde, wenn ich dieses Verhalten an der Stelle nicht blockieren würde, beenden würde, einschüchtern würde oder wie auch immer wir es titulieren wollen. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube nicht so ganz. Also das, was mein Problem dabei ist, wenn ich eben sage, okay, jetzt beim Sofa-Eck arbeite ich mit Einschüchtern. Und das finde ich wichtig, sich das zu benennen.
Ja.
Und nicht einfach zu sagen, ich habe da jetzt eine Grenze gesetzt und er hat die Grenze verstanden. Nein, er hört sein Verhalten auf, weil du es mit der entsprechenden Emotion gemacht hast, so dass der Hund, der sein Wesen, seinen Charakter hat, sagt, oh, da passe ich jetzt mal lieber auf. Das sind so Vorboten, so wie der riecht, wie der guckt, wie der sich bewegt. Da fühle ich mich unwohl, ich will jetzt nicht mehr riskieren.
Mhm.
Der hat aber nicht verstanden, dass es ums Sofa ging, sondern der hat all das in der Schnittmenge, Geruch, Körpersprache, mit Sicherheit auch Stimmlage und. Und weil er das dann beim Sofa kennengelernt hat, ist es natürlich so, dass wenn ich dann wieder diese Stimmlage in einer anderen Situation benutze, dass der Hund sich daran erinnert und sich denkt, oh nee, das will ich nicht. Aber dann fühlt er sich ja wieder schlecht. Und ich habe keinen Bock, dass mein Hund sich mit mir, wenn ich den Mund aufmache und was sage, schlecht fühlt.
Und wenn ich sofort in dem Moment, der will das anknabbern, ich mache das, der fühlt sich schlecht, der geht diesen Step zurück und ich switch sofort um und sage, hey, prima, fein, wir können uns alle wieder gut fühlen, super, du kaust nicht mehr oder du hast nicht mehr den Gedanken, das Sofa kauen zu wollen.
Dann habe ich ja das Problem, was auch also wirklich schon weitreichend untersucht wurde, mhm. dass ich für ein negatives Gefühl 7 Ausgleiche brauche. Mhm. Minimum.
Ich frage nur nach, weil ich das wirklich verstehen möchte. Ja? Also,
voll, ich bin bei dir. Weißt du, das Ding ist, wenn du das weißt, und das wissen wir tatsächlich ja auch auf Beziehungsebene, auf menschlicher Beziehungsebene und auch in Untersuchungen, wenn es um schulische Leistungen von Kindern geht, ne, dass ich knall dir da jetzt ein hemmendes irgendwas, du fühlst dich schlecht. Ich mag es jetzt gar nicht benennen, weil das individuell ist. Und muss das sein? Also, ne, bei einem Kind sind wir schon mehr wieder auf dem Level oder schon eher, auch wenn ich weiß, dass Kindererziehung genauso in Problemen hängt wie Hundeerziehung. Aber, oder bleiben wir halt bei der besten Freundin? Das ist auch immer so ein Leitstern, wo man sagt, würdest du der besten Freundin, wenn die mal über deine Grenze gegangen ist oder was gemacht hat, was du blöd findest, so einen emotional von Latz, ne, jeder kennt die Achillessehne von seinen besten Freunden, machst du das absichtlich? Du schadest doch der Beziehung mit. Und da kann mir noch jemand sagen, ich switch doch dann sofort wieder auf positiv und sag dann, schön, dass wir das geklärt haben. Komm, dann lass uns jetzt was zusammen machen. Als ob man das vergisst. Das ist doch dann in dieser Beziehungsebene. Und das ist beim Hund und Mensch genauso. Noch zusätzlich, dass der Hund es nicht mal versteht, weil jetzt bleibe ich mal bei meine beste Freundin. Die könnte das ja kognitiv sogar noch nachvollziehen, warum ich sage, Aber dennoch gehe ich da doch in ein wohlwollendes Gespräch und will die Beziehungsebene nicht belasten. Weißt du, was ich meine?
Total, total.
Und das ist es auch beim Hund. Also ich habe, selten, ne, weil irgendwie fängt man es dann auch wieder auf, aber man sieht körpersprachlich doch immer wieder diese Momente, was es auslöst. Aber ich hatte diese hochsensiblen Welpen, die sich nicht einmal mehr getraut haben, aufzustehen, weil sie an dem Tag 35 Mal Nein gehört haben. Die da lagen und sich nicht einmal mehr getraut haben, mich zu begrüßen, als ich zum Hausbesuch gekommen bin. Diese Augen, die, und jetzt sage ich's, in erlernter Hilflosigkeit gesteckt haben. Obwohl der Hund nicht aus dem krassesten, Ostblock-Shelter kam. Mhm. Warum? Warum? Habe ich das Bedürfnis, nur weil ich der Meinung bin, dann hat der Grenzen gesetzt zu bekommen? Warum bastle ich so einem sensiblen Hund nicht eine Ja-Umgebung? Warum? Ich sehe doch, dass der Knabberbedürfnis hat. Der läuft doch schon rum und hat 2 andere Sachen ins Maul genommen. Warum gebe ich dem dann nicht eine Beschäftigungskiste? Und das meine ich mit, ich bin stockefaul bei Hundetraining. Ich hätte so keinen Bock, wenn ich mir einen Welpen in die Bude hole, mit dem den ganzen Tag über Scheißdreck zu diskutieren. Noch dazu die Beziehungsebene zu belasten, obwohl wir noch nicht einmal Bindung aufgebaut haben, obwohl der noch nicht einmal mich richtig kennt und sagt, hier, du bist mein Sicherheitsanker und.
Darf der irgendwann in seinem Leben erfahren, lernen, feststellen, dass es auf der Beziehungsebene schwierig sein kann?
Na, das passiert ja automatisch im Leben, im Miteinander. Ne? Also da wären wir wieder beim Individuellen. Mir knallt mal eine Tür aus Versehen zu, mir ist vorhin hier mein Stativ umgefallen. Das sind Sachen, wo Kenny halt mittlerweile nicht mal mehr guckt, aber wenn der Hund neu ist im Zusammenleben, lernt der, hier knallt auch mal was, hier fällt mal was um, hier wird's auch mal laut. Hier gibt es Situationen, wo es mit dem Kind laut wird, wo er in sein Zimmerchen geht und sich ins Körbchen legt und sagt, hier habe ich meine Ruhe, das geht mich nichts an, was da hinten gerade passiert. Das sind ja alles so Dinge, wo ich meine, was ich vorhin gemeint habe, ne? Das muss ich doch aber nicht unauthentisch irgendwie lernen mit diesem, aber dadurch wird der Hund dann resilienter, wenn er auch mal lernt, es wird ungemütlich. Dazu habe ich, um das jetzt wieder so zu verdeutlichen, wie krass das ist, tatsächlich unter einem Posting, wo es um Kindererziehung ging, ist aber das Gleiche, du kannst immer Hund und Kind austauschen, es ist fast erschreckend, stand dann drunter, aber was ist, wenn mein Sohn mal ins Gefängnis kommt, damit muss er auch zurechtkommen. Und du denkst dir so,
Wow,
hast
okay,
du das gerade also, weiter willst Weg. Verarschen? Ja. Willst du mich verarschen? Du bist jetzt Kacke zu deinem Sohn, weil der kann mal im Gefängnis leiden. Ha, habe ich was verpasst? Das macht den doch nicht resilient. Und ne, diese Absurdität, die packe ich dann immer aus und dann wird jedem klar, was ich meine. Mhm. Es ist genau umgekehrt. Der bedürfnisorientierte Umgang ist der einzige, der resilient macht. Ich werde gesehen, ich werde gehört, meine Bedürfnisse werden gesehen, ohne dass ich dafür laut werden muss oder kämpfen muss, sondern meine Bedürfnisse werden vorher gesehen. Meine Sprache wird gelesen. Das macht resilient.
Was ist in den Momenten, wenn ein Hund ein Verhalten zeigt, welches ich nicht mehr durchgehen lassen kann, weil es Schaden für Dritte bedeutet? Und zwar nicht für ein Objekt wie ein Sofa, sondern für ein anderes Lebewesen.
Habe ich Signale. Ne, das ist das, wo ich eben sage, ich baue absolute Notfallsignale auf und das sage ich immer, Kenny kann bis Stufe 10 ein Signal. Stufe 10 ist nicht nur, jetzt bleibe ich mal bei Jagdobjekt, weil das kann man gut nachvollziehen, das Reh, was wegrennt, sondern Stufe 10 ist mit Erschrecken. Also das Reh, was aus dem Maisfeld vor uns hüpft, man macht so diesen... Und durch das Erschrecken haben wir Adrenalin im Hirn, reagieren viel langsamer und so. Ne, das ist Stufe 10. Und das ist Stopp. Und das übe ich an der Schleppleine. Also das ist so das Erste, was ich mit Welpi schon in Welpenzeit anfange, weil ich weiß, ich brauche irgendwann ein Signal. Und dann gehe ich in Situationen mit Schleppleine. Irgendwann hänge ich noch eine zweite Schleppleine dran und suche Situationen auf. Und erst wenn ich weiß, wir waren so und so oft in Situationen, die mit Schleppleine abgesichert waren, bin ich jetzt hier mit schleifender Leine unterwegs und dann generalisiere ich das über unseren Alltag. Und ich habe ein Abbruchsignal, das ist der angekündigte Geschirrgriff. Den übe ich auch schon in der Welpenzeit, ins Geschirr fassen und den Hund halt festhalten, ihm dann eventuell Hilfe geben, dass er sich hinsetzt. Mhm. Das ist bei mir das Ende, ne, weil hört sich eh immer so kacke an. Genau, das sind zwei absolute Notfallsignale, die ich von Anfang an übe, aber eben zusehe, dass ich sie nicht brauche. Und dafür auch wieder bin ich zuständig. Das ist das, was gemeint ist mit fairem Training. Dass ich mit Türgitterschleppleine, Absicherungen arbeite und. Und wenn wir jetzt von schützender Gewalt sprechen, weil das ja immer das ist, was so am Ende kommt. Ja, aber wenn, ja, du lässt ihn dann auf die Straße rennen und einen Unfall verursachen, wo ich mir sage, nein, aber das mache ich doch auch nicht bei meinem Partner. Auch wenn der irgendwie unachtsam ist und dann robbe ich den auch an der Jacke zurück, ohne dass ich ein Signal geübt habe oder sonst irgendwas. Das ist schützende Gewalt. Das hat doch aber nichts mit einer Grenze setzen zu tun oder mit jeder braucht so Signale oder jeder muss, nee, auch in der Situation will ich nicht, dass mein Hund irgendwie noch zusätzlich durch ein Signal geängstigt wird, aber da schütze ich den. Klar rupfe ich da an der Leine und mache einen Leinenruck oder weiß ich nicht. Aber das verkaufe ich dann nicht als tolles Training und mache daraus einen Online-Trainingskurs oder so, sondern das ist schützende Gewalt.
Ich verstehe total, was du meinst. Das, was du sagst, klingt für mich nachvollziehbar, wenn ich die Chance habe, dem Hund das in diesen Steps beizubringen. Jetzt erlebe ich in meinem beruflichen Alltag sehr viele Hunde, die schon erwachsen sind und bei denen ich nicht mehr im besten Fall bei null oder bei einem unbeschriebenen Blatt anfangen kann, sondern ich erlebe Hunde, die sich im Worst Case, wenn ich ins Geschirr greifen würde, umdrehen und mir sagen, Kumpel, wenn deine Hand nicht ganz schnell wieder weg ist, dann hänge ich mit meinem Maul in deinem Arm.
Ja, aber da kann ich ja kleinschrittiger. Da mache ich das mit der Leine. Da arbeite ich dann halt über Leinenzug angekündigt in Baby-Steps und bringe halt gleich das Sitz als Alternativverhalten bei. Damit der Hund eben den Griff ans Geschirr oder am Anfang der Zug am Geschirr, der wird erstmal positiv konditioniert. Da kann ich doch eine ganz platte Gegenkonditionierung, eine Grundkonditionierung machen. Und das geht schnell. Ich war da in Versuchen live dabei, habe mitgemacht mit Timon bei Claudia Fugazza. Nach 5 Wiederholungen haben wir das im 24-Stunden-Gedächtnis. Ortsverknüpft, situativ, Erregungslagen verknüpft. Mhm. Aber Lernen geht viel schneller, als man früher noch dachte. Mit 3.000, 30.000, das ist von anno dazu mal. Das stimmt nicht. Nach 5 Wiederholungen habe ich das im 24-Stunden-Gedächtnis. Und wenn mir dann immer gesagt wird, ja, der Tierschutzhund, das muss super schnell gehen, dann sage ich immer, sei mir nicht böse, aber 5 Wiederholungen schaffst du. Ist jetzt kein zeitlicher Aufwand. Und wenn ich nach 5 Wiederholungen mit dem entsprechenden Verstärker eine Gegenkonditionierung gemacht habe, kann ich schon den nächsten Step machen. Und dann kann ich den am Geschirr anfassen. Und dann bringe ich den bei, Zug am Geschirrsitz. Keine Ahnung, dafür brauchst du 20 Minuten.
Ich möchte nicht anders. Ich hoffe, dass du das nicht so verstehst, dass ich
überhaupt
möchte,
nicht,
dass deine Argumentationskette irgendwann endet. ich habe Hunde, die kommen hier auf den Hof, die können die eigenen Besitzer nicht mehr aus dem Auto holen.
Ja.
Da habe ich also gar keine Chance, eine Leine dran zu machen und dem über 5 Wiederholungen beizubringen. Es kann sein, dass ich dich gleich am Geschirr mal festhalte. Weißt du, was ich meine?
Aber da sind wir doch bei schützender Gewalt.
Ah, okay. Da ist also die Grenze.
Was heißt, da ist die Grenze?
Oder da ist ja erstmal das Umswitchen. Okay.
Es ist für mich nicht Umswitchen, sondern ich sehe immer zu, dass ich eine sichere Umgebung herstelle, eine Ja-Umgebung, wo Training überhaupt möglich ist. Und wir sind uns doch einig, dass ein Hund, der in völliger Panik um sich beißt im Kofferraum, nichts lernt. Also der ist ja gerade nicht in einem Trainingssetting. Das heißt, da sehe ich dann zu, dass ich sage, wir sedieren den über Futter, was auch immer, gibt verschiedenste Möglichkeiten, die man machen kann. Dann kriegt der einen Maulkorb auf, der so angepasst ist, dass der draufbleiben kann erstmal, dass der trinken, fressen, hecheln, gähnen, ne? Alles ist gegeben. Und dann hat der immer ein Geschirr an, wo eine kleine, dünne Kettenleine dranhängt, so, die ich greifen kann im Notfall. Und dann gehe ich aber auch da erstmal in der Ja-Umgebung, in einem Setting, wo ich sage, ich bleibe in einem Abstand, dass du dich wohlfühlst. Auch das habe ich, ne? Ich habe im Tierheim schon mit allerhand richtig, richtig großen Problemhunden gearbeitet. Da arbeite ich über Futterautomat. Das geht so unfassbar schnell. Ich arbeite über Gegenkonditionierung. Ich arbeite über Gezieltes. Ich gehe seitlich. Ich sehe deinen ersten Blick, ich belohne dich im Futterautomat. Dann drehe ich meinen Kopf, ich belohne dich im Futterautomat. Dann drehe ich mich Stück für Stück. Da arbeite ich immer mit der Körpersprache des Hundes, wo er mir fein signalisiert, oh, jetzt kommst du aber da in einen Bereich, wo ich mich anfange, nicht mehr wohlzufühlen. Und ich gehe da nicht drüber, um zu sagen, du musst es aushalten. Weil ich will, dass der es gut findet, wenn ich mich annähere. Und das habe ich so schnell, immer wieder, dass ich mit Hunden super, super schnell ohne Maulkorb trainieren konnte. Sogar mit Spiel- und Futterbelohnungen und. Immer wieder, weil wir Target und Futterautomat als Bauabstand zu mir auf, du musst gar nicht näher kommen, so schnell eintrainiert haben, dass ich dem Hund immer in dem Moment, wo ich spüre, der fühlt sich nicht mehr wohl, aber er schafft es gerade nicht, sich allein rauszulösen, über vorher eintrainierte Signale ihn zum Futterautomaten dirigieren kann oder auf ein Target. Dann hat der Abstand aufgebaut und merkt, cool. Fühlt sich gut an. So. Ich kann über Zauntraining arbeiten. Und wenn es nur erstmal ein Geflügelnetz ist, das gibt den Hunden Sicherheit. Ich habe so viele tolle Möglichkeiten, die alle wirkliche Lernsettings bringen, die schnell gehen, die nachhaltig, weil das ist das, was ich immer so schade finde. Und was ja auch gefährlich ist, ne, gerade bei Tierschutzhunden, wo es dann heißt, du, wir haben den zeitlichen Druck. Da habe ich, das Beispiel habe ich auch hinten in meinem Buch drin. Die Flamme ist voll auf 12, die Herdplatte. Der Topf mit Wasser oben drauf, das Wasser kocht und sprudelt über. Wenn ich da jetzt einen Topfdeckel drauf quetsche, weil ich die mentalen Ressourcen habe, weil es bei mir authentisch ist, dass ich sage, so, hier ist jetzt der Topfdeckel. Dann ist da bei mir der Topfdeckel, wenn ich die Ressourcen habe, wenn ich voll bei der Sache bin, wenn ich fit bin, aber ohne Physikstudium weiß ich, wenn die Herdplatte weiter auf 12 ist, habe ich ein Problem mit dem Wasser da innen drin. Das löst sich nicht auf. Und wenn ich dann diesen Hund, guck mal von außen, da kocht kein Wasser, hier hast du den Hund, und die Leute wissen nichts von diesem Deckel. Die haben das nicht authentisch drin, die können das nicht, die wollen das nicht, die haben einen anderen Wertekompass. Den fliegt der Topfdeckel sowas von um die Ohren und wir sehen das doch im Tierschutz andauernd. Die Hunde kommen immer wieder zurück. Und dann heißt es, ja, weil der jetzt positiv trainiert wurde. Und ich denke mir, willst du mich verarschen? Bleib jetzt mal beim letzten hochgradig emotionalen oder bei dem emotionalsten Hund aus meiner Laufbahn. Er wurde mit einem Backblech verprügelt und an der Heizung angekettet. Und nur weil dann die Person danach nett mit ihm trainiert hat und ihn nicht mit dem Backblech verprügelt hat, war das positive Training das Problem? Also willst du mich verarschen? Und dann macht ihr Postings, das positive Training macht Hunde zu Beißern, weil ihr all das, was davor war, auslöscht? Das stimmt nicht. Der Topfdeckel ist den Leuten um die Ohren geflogen, die nicht authentisch den Topfdeckel draufhalten können. Aber daran ist nicht das positive Training schuld. Wir müssen da bitte die Dominosteinkette vorne angucken und nicht irgendwo in der Mitte. Ja, bei der Person ist es passiert, weil sie den Topfdeckel nicht mehr draufhalten konnte. Aber dafür kann die Person nichts. Das ist halt so. Und dann kann man nicht auch noch die Person beschämen, du bist ja nicht stark genug, du zeigst hier nicht, wer ja der Herr im Haus ist oder weiß der Geier. Die meisten zum Glück wollen nicht und fühlen sich dabei nicht toll, Macht auszuüben. Und die wollen das nicht. Die wollen nicht im sozialen Miteinander immer einen Topfdeckel da oben drauf pressen. Und natürlich, wenn man dann anfängt, den Topfdeckel zu lupfen, da unten an der Herdplatte zu trainieren, dann spritzt da kochendes Wasser raus, dann verbrenne ich mir ab und zu die Hände. Und da muss ich durch Management ganz, ganz arg aufpassen, dass nichts passiert. Aber es ist nicht das positive Training daran schuld, dass da das Wasser kocht, weil das hat die ganze Zeit gekocht. Das wurde nie die Herdplatte runtergedreht. Und ich möchte an der Herdplatte arbeiten. Und wenn ich die Herdplatte runter habe auf 2, dann ist das nachhaltig. Dann hat das Nachhaltigkeit. Und das ist das, wo ich sage, die Eile, diese vorgeschobene, oh, wir haben es da, aber der muss das jetzt können. Die fällt doch aber hinten jemandem auf die Füße. Und vielleicht ist es so, dass ich eingangs ein bisschen länger brauche, bis ich Management habe, bis ich abgesichert habe, die Ja-Umgebung. Aber ist das wirklich dann länger, wenn ich immer wieder sage, der fragt nach, der diskutiert immer wieder, wo ich dann sage, ja, du warst heute nicht so fit, du hast gerade keine Ressourcen, du drückst den Topfdeckel nicht drauf. Das ist nicht der fragt nach, du drückst den Topfdeckel nicht drauf. Und da ist doch das eigentliche Problem. Und deshalb gehe ich halt gleich ins nachhaltige Training, auch wenn es heißt, ja, aber am Anfang dauert es doch so lang. Und nee, nach 5 Wiederholungen habe ich im 24-Stunden-Gedächtnis. Und natürlich kann ich Erfahrungen nicht auslöschen, das wissen wir alle. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen bei dem Rottweiler, du kannst für immer in der Weihnachtszeit easy peasy Plätzchen backen, wenn du mit den Backblechern und Lächeln irgendwas machst. Aber bei dir glaube ich das schon irgendwann, wenn er das Vertrauen hat und oft genug gelernt hat, du und Backbleche sind kein Problem, aber vielleicht andere Personen und Backbleche sind ein Problem. Und das müssen wir halt im Kopf behalten. Und deshalb meine ich immer, wir müssen, das ist was ich in der Hundebubble wirklich schade finde, wie oft mit Euphemismen gearbeitet wird, Beziehungsarbeit. Wir diskutieren Dinge aus. Nenn das doch beim Namen. Ich möchte, dass alle, die danach kommen und den Hund trainieren und einen Hund übernehmen, wissen, was sie tun und was da passiert ist. Es ist nicht Beziehungsarbeit, wenn du jemanden einschüchterst, bis er sich in deiner Nähe nichts mehr traut, außer atmen. Das ist nicht Beziehungsarbeit. Und es ist auch nicht, ja, Grenzen und, ne, sind ja alles die gleichen Themen. Nenn die Dinge beim Namen. Ich arbeite über positive Strafe, weil ich davon überzeugt bin. Ich möchte das, ich kann das, ich mach das. So. Dann hätten wir doch da alle kein Problem. Nee, die Hundebubble ist, wir nutzen sogar das große Buch aus der bedürfnisorientierten Kindererziehung, klauen den Titel des Buches und packen Balanced und aversives Training in dieses Buch. Und die Leute rufen dann heulend bei mir an, weil sie schon seit Jahren mit ihren Kindern bedürfnisorientiert leben und dachten, sie kriegen da bedürfnisorientierte Umgangsformen für den Hund gezeigt und haben jetzt das und das gemacht und sind elendig unglücklich, weil sie das und das mit dem Hund gemacht haben. Benennt es doch beim Namen. Warum muss es denn mit Euphemismen ausgeschmückt werden? Das müsste man sich mal hinterfragen. Ich finde es wichtig. Ich bin ja auch so, dass wenn Leute kommen und sagen, ich möchte aber meinem Hund Grenzen so und so beibringen, dass ich sage, da bist du bei mir falsch, tut mir leid, ich mache das so nicht. Ich mache das so und so und bei mir arbeitet man so und so und ich möchte mit Hunden so umgehen. Sowas wirst du bei mir nicht lernen. Und dann ist das okay, dann gehen die. Das ist doch okay. Ich verpacke ja auch nicht irgendwas und sage dann den Leuten, ja, nö, da machen wir dann, der wird das schon kapieren, nur damit die bei mir bleiben. Die merken das doch sowieso, wie ich arbeite und wie ich nicht arbeite. Also da finde ich so ein bisschen schade, dass da mit Euphemismen gearbeitet wird. Eben auch aktuell, es ist bedürfnisorientiert, den Hund zu strafen, weil Hunde brauchen Strafen. Okay, ja, gut. Puh.
Warum schaffen wir es nicht? Wir reden jetzt seit 1 Stunde und 8 Minuten. Und ich habe gefühlt für mich noch nie so kritisch etwas nachgefragt in einem von mir eingeladenen Gäste-Podcast wie heute. Sodass ich zwischendurch dachte, boah, das ist nicht gut. Aber ich wollte das halt wirklich, wirklich, wirklich verstehen. Und das war,
ja, aber das habe ich auch gemerkt. Das war doch cool. Null, das war doch total authentisch.
Perfekt. Also, das ist mir auch wirklich wichtig. Warum schaffen wir es nicht, in größerer Runde uns in irgendeinen Raum zu setzen und uns darüber zu unterhalten, weil wir doch unterm Strich eigentlich alle wollen, dass es Hunden besser geht.
Oh, das glaube ich. Also das ist mir immer ganz wichtig. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ich glaube, das sind ganz wenige, die es wirklich geil finden, sich an einem Hund irgendwie
abzuarbeiten. Ja.
Also, ne, das glaube ich, sind die allerwenigsten. Ich bin sowas von fester Überzeugung, dass wir alle Hunde richtig gern mögen.
Yes,
glaub ich, und die einfach super cool finden.
Yes.
Und eigentlich, wie du sagst, wollen, dass es ihnen besser geht. Ja. Bin ich voll bei dir, absolut.
Warum können wir das nicht? Warum machen wir uns auf Instagram gegenseitig fertig? Warum sorgen wir dafür, dass wir probieren, in 30 oder 60 Sekunden irgendwas zusammenzufassen, was eigentlich einen Tagesworkshop füllen würde, damit mein Gegenüber es überhaupt versteht? Warum können wir Kollegen nicht stehen lassen oder sogar sagen, ey, so wie die das erklärt hat, mit ihrem Werte- und Normsystem, super, total gut erklärt, ist nicht meins. Ich kann euch gerne meine Position erklären, aber das ist erstmal in sich super erklärt. Und wenn ihr euch dadurch angesprochen fühlt, und ihr glaubt, dass euer Wert- und Normsystem dazu passt, dann geht doch einfach dahin. Dann ist das großartig. Warum können wir das nicht?
Oh, ich glaube tatsächlich, dass da wären wir jetzt wieder voll hier bei Psychologie, bei Populismus, bei unserer Gesellschaft. Ich glaube schon, dass Social Media uns kaputt gemacht hat im Sinne von, wir sind süchtig nach, Bestätigung im Außen. Das weiß man ja, inwieweit das auch süchtig macht und was das macht und wo das auch herkommt. Da wären wir wieder bei eigener, erfahrener Erziehung. Was haben wir für ein Bauchgefühl als Blaupause? Und das hat was damit zu tun, was wir selbst erlebt haben. Kann man sich das schon eingestehen? Kann man die eigene Kindheit, die eigenen Erziehungserfahrungen, kann man das schon kritisch hinterfragen? Oder schafft man das noch nicht und hält es lieber so von sich weg und sagt, mir hat's ja auch nicht geschadet, ne, so. Das hat dann wieder was damit zu tun, wie weit man selber ist mit Reflexion und was man so kann, was man selber für Ressourcen hat, was man ab kann im eigenen Alltag. Ich glaube auch, dieses auch wieder Social Media, ne, das wissen wir, der Algorithmus spült uns dann ja in die eigene Bubble und verstärkt, ne, und setzt da so das Brennglas drauf, dass man gar nicht mehr die anderen Meinungen liest und hört, sondern nur noch bestätigt wird und man richtig aktiv arbeiten muss, um noch was anderes wahrzunehmen und zu hinterfragen. Und ich glaube auch echt, das hat wirklich was mit dem Wollen zu tun, weil wer will sich Studien wirklich durchlesen und die selber verstehen? Da ist es dann einfacher nachzuplappern. Ich glaube, das sind viele Sachen, die da zusammenkommen. Ja, Ressourcen. Es ist einfacher, die KI zu fragen und dann glaube ich das und dann sage ich halt den anderen, das kann aber nicht stimmen, dass das nicht stimmt, das stand ja da und dann holt man die Studie raus oder sagt sogar, ey, die Studien gibt's gar nicht, weil die KI erfindet Studien ganz, ganz oft. Hast du nach der Studie mal gesucht, die gibt's überhaupt nicht. So, ne? Ich glaube, es hat mit vielen Dingen zu tun und mit Sicherheit auch. Man sagt schon, dass was man in dem Moment, glaube ich, glaubt und wovon man überzeugt ist. Und wenn man dann ein paar Jahre später merkt oder ein paar Wochen später, stimmt nicht, dann hat es auch was mit unserer gelernten Fehlerkultur zu tun, dass man sich vielleicht auch gar nicht traut zu sagen, das war falsch, das habe ich irgendwie anders aufgenommen oder da habe ich mich verlesen oder was auch immer, ne? Ich glaube, dass es dazu keinen Raum gibt. Und da wären wir dann auch wieder bei, was wird ausgespielt im Algorithmus, was nicht. Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Und dann wären wir am Ende wieder bei Hundebubble. Das ist super, super emotional. Und auch bei, man will Recht haben. Es geht am Ende ums Recht haben und gar nicht um wirklichen Austausch. Weil ich habe bisher wenig Leute gefunden, denen es wirklich um Austausch geht. Weil dazu ja auch ein Reflektieren gehört, ne? Weil wenn ich da jetzt so hocke und erkläre, warum ich Dinge wie mache, dann reflektiert man ja doch automatisch sein Verhalten von vorhin. Mhm. Und haben halt viele auch keinen Bock drauf. Die watschen mich dann lieber vorher ab und sagen, Tod dem Überbringer oder wie war das früher, ne? Die schlechten Nachrichten kann ich nicht bestrafen, also bestrafe ich den Überbringer. Ich glaube, das ist menschlich auch, ne? Zu einem ganz gewissen Grad. Und ach, ich weiß nicht, Social Media, dieses Schnelllebige, da ist oft das Problem, dass die Leute nicht nochmal einen Tag drüber schlafen, sondern es lieber schnell posten. Ich glaube wirklich, wenn man das machen würde, so schlaf immer mal einen Tag drüber und dann antwortest du oder dann postest du. Ich glaube, dann würde es schon anders aussehen.
Ich sage das im Moment so oft, eigentlich fast am Ende von jeder Folge, aber ich muss es heute einfach auch sagen. Ich würde mich so freuen, wenn du nochmal wiederkommst, weil wir haben gefühlt irgendwie noch nicht über dein Buch gesprochen. Wir haben so viele Sachen sind irgendwie noch offen, aber wir sind bei 1,15 und ich merke bei mir so, ich hab ultra viel, worüber ich gerade schon nachdenken muss und was ich für mich erstmal einsortieren möchte, um überhaupt irgendwie mit dir weitersprechen zu können, ohne mich in meiner eigenen Schleife zu befinden. Wenn es für dich fein ist, rocken wir es an der Stelle ab, aber nicht ohne, dass ich dir wirklich extrem danke dafür, dass du da warst und wie du heute deine Meinung oder deine Sicht, deine Philosophie, deine Denkweise, deine Gefühlsweise hier präsentiert und vertreten hast. Das hat mich ultra zum Nachdenken angeregt. Und ich hätte ganz, ganz viele Fragen, die ich dir impulsiv zurückschießen wollte und hab dann an den Anfang gedacht und den Rahmen, den du gesetzt hast, in dem du gesagt hast, der Hund hat durch uns, und das war mir vorher schon klar, ich sehe das genauso wie du, aber du hast es halt nochmal verbalisiert, so viele Grenzen, in denen er sich eh den ganzen Tag befindet, weil wenn wir ehrlich sind, darf er fast gar nichts entscheiden. Und immer wenn ich es in diesen Rahmen wieder eingebettet habe, hat sich meine Frage zerschossen. Und dann hast du immer wieder gesagt, geht es nur ums Recht haben? Worum geht es? Und du hast viele Fragen, die ich impulsiv an dich geben wollte, rausgenommen, weil ich immer wieder gemerkt habe, nein, das ist bei mir. Ich brauche dir keine Frage stellen, ich muss mir die Frage selber stellen. Mhm. Und
ich weiß, was du meinst.
Das hat mir extrem viel Freude heute bereitet. Vielen, vielen Dank für das, was du in mir und vielleicht in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen, die uns heute zugehört haben, damit ausgelöst hast. Danke.
Gerne. Vielen, vielen Dank. Ja, freut mich auf jeden Fall, wenn mir das gelungen ist.
Total. Also auf mich bezogen, total. Auch du darfst natürlich eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wohin geht das?
Ich weiß, ne, auf Social Media, ich könnte das jetzt marketingmäßig total schlau machen mit jemandem, der Reichweite hat und so weiter. Aber nein, ich möchte es unbedingt an unseren Tierschutzverein in Rosenheim spenden, weil der Tierschutzverein eben der ist, mit dem ich schon ewig zusammenarbeite. Die sind auch immer für mich da, wenn mal irgendwas ist. Und die machen ihre Arbeit einfach richtig, richtig mega spitzenmäßig und die haben gerade Alarm geschlagen, die haben richtig Probleme. Also weil, falls ihr vielleicht auch was spenden wollt, die zugehört haben, der Tierschutzverein Rosenheim hat gerade ein riesiges Problem in der Katzenabteilung hier am Land. Sind die überflutet und haben kaum noch Katzenfutter und Ressourcen und da brauchen die gerade unbedingt was. Deshalb freue ich mich, dass die was gespendet bekommen. Danke dafür auch unbedingt.
Total gern. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
Danke, und ebenso.
Ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.